Hey, hallo, guten Morgen. Weiter geht's mit der Algebra. Wir waren letztes Mal bei Satz 10.9. Der hat drei Teile, an die wir uns jetzt nochmal kurz erinnern. Die ganze Zeit ist G eine Gruppe und in Teil A haben wir irgendeine Indexmenge I und wir haben eine Familie von Normalteilern Ni indiziert mit der Indexmenge I. Und wir haben da gezeigt, dass der Schnitt all dieser Normalteiler auch wieder ein Normalteiler von G ist. Und das haben wir gemacht, indem wir uns überlegt haben, naja, der Durchschnitt beliebig vieler Untergruppen ist wieder eine Untergruppe. Das heißt, es geht nur um die Normalteilereigenschaften, die haben wir nochmal kurz nachgerechnet. Jetzt kommt Teil B. Wenn wir einen Normalteiler N haben und eine Untergruppe U, dann ist einerseits der Durchschnitt von N mit U ein Normalteiler von U und andererseits ist das Produkt N mal U eine Untergruppe von G. Und das knüpft an das, was wir in der letzten Vorlesung besprochen haben. Da ging es um Produkte von Teilmengen einer Gruppe, Produkte von Untergruppen. Und wir haben unter anderem gesehen, dass das Produkt von zwei Untergruppen nicht immer eine Untergruppe ist. Das heißt, es ist interessant, sich Kriterien zu überlegen, wann das funktioniert, wann kommt wieder eine Untergruppe raus. Und ein Kriterium sehen wir hier, wenn eine der beteiligten Untergruppen ein Normalteiler ist, dann klappt das schon mal. Da waren wir aber mit dem Beweis noch nicht ganz fertig. Was haben wir schon gemacht? Na, wir haben uns einmal angeschaut, was heißt es, dass n ein Normalteiler ist. Das heißt, für alle Gruppenelemente g gilt groß n mal g gleich g mal groß n. Insbesondere gilt das für dieses kleine u aus u, was ich mir hernehme. Das heißt, ich kann n mal u schreiben als u mal n' mit einem n' aus n, was halt geeignet gewählt sein muss. Das heißt, dann bekomme ich durch Umschreiben n' gleich u minus 1 mal n mal u liegt in n, denn n' liegt ja in n. Und jetzt brauche ich noch, dass es auch in U liegt, denn dann liegt es im Schnitt und dann haben wir gezeigt, dass insgesamt n geschnitten U ein Normalteiler von U ist. Und warum liegt das in U? Naja, U kommt aus U, das sind diese beiden Bestandteile, und n kommt aus U geschnitten n. Das heißt, es kommt auch aus U. Und wenn ich innerhalb von U multipliziere, dann bleibe ich in U, deswegen liegt das auch in n. Wenn ich zwei Untergruppen A und B von G habe und wenn das Produkt dieser beiden Untergruppen die gleiche Menge ergibt, egal in welcher Reihenfolge ich multipliziere, dann ist das Produkt wieder eine Untergruppe. Und genau das passiert ja nicht. Dann müssen wir nur noch die richtige Nummer hinschreiben. Lemma 10.3. Sind N1 und N2 Normalteiler, so ist ihr Produkt auch ein Normalteiler. Okay. Was gehört beim Normalteiler alles dazu? Nein, Untergruppe muss es sein und man muss diese starke Abgeschlossenheitseigenschaft erfüllen. Und die kann man unter anderem nachrechnen, indem man prüft, dass für jeden Repräsentanten die Rechts- und die Nebenklasse, die dazugehört, gleich ist. Das können wir machen. Warum ist denn das Produkt von zwei Normalteilern dieselbe Untergruppe? Na, da können wir Teil B benutzen. In Teil B steht, dass es sogar ausreicht, dass eine der beiden beteiligten Untergruppen eine Untergruppe ist. Jetzt sind ein Normalteiler ist. Jetzt sind sogar beide ein Normalteiler. Das heißt, N1 mal N2 ist schon mal eine Untergruppe. Jetzt kommt die Normalteilereigenschaft, da nehme ich mir ein G aus G her und ich betrachte Nebenklassen von N1 mal N2, und zwar einmal rechts Nebenklassen und einmal links Nebenklassen. Fangen wir mal mit der rechts Nebenklasse an. Ich schreibe jetzt einen Schritt nicht hin, sondern erzähle nur, was da passiert. In meiner Vorstellung schreibe ich das jetzt einmal wirklich als Menge hin. Da schreibe ich also die Menge aller Elemente a mal b mal g, wobei a aus N1 kommt, b aus N2 und das kleine g bleibt halt, wie es ist. Diese Menge schreibe ich hin. Dann stehen da also immer Produkte aus drei Gruppenelementen und die darf ich klammern, wie ich will. Schließlich haben wir das Assoziativgesetz. Klammern, wie ich will, heißt, ich kann mir vorstellen, dass ich die Menge so bilde, dass ich erst diese Menge betrachte, also alle Produkte von Leuten aus N2 mit dem kleinen g, und erst danach komme ich von links noch mit irgendwas aus N1. Das kann ich ja auch so machen, nacheinander. Das heißt, die Klammer um. Und jetzt können wir was tun. Denn N2 ist ein Normalteiler, also ist diese Rechtsnebenklasse dasselbe als Menge wie die Linksnebenklasse g mal n2. Da benutze ich, dass n2 ein Normalteiler ist. Kann man das lesen? Hinten? Oder sich zumindest irgendwie denken, wenn ich dazu quatsche? Okay. Gleiche Idee. Diesmal sehen die Produkte also aus kleines a mal g mal kleines b, und wieder darf ich klammern, wie ich möchte. Also schreibe ich das so. Und jetzt benutze ich, dass N1 ein Normalteiler ist. Das heißt, für N1 ist auch die von G repräsentierte Rechtsnebenklasse dieselbe Menge wie die von G repräsentierte Linksnebenklasse. Dann steht da also G mal N1 mal N2. Diesmal habe ich benutzt, dass N1 ein Normalteiler ist. Und ich klammere ein letztes Mal um und bin fertig. Denn jetzt haben wir insgesamt da stehen, dass die von G repräsentierte Nebenklasse von N1 mal N2 dasselbe ist wie die entsprechende Linksnebenklasse. Und das gilt für alle Gruppenelemente, deswegen ist dieses Produkt normal. Was davon ist okay, was ist nicht okay? Wo haben Sie noch Fragen?
Könnte ich das vielleicht mit der Rechts- und Linksnebenklasse gleich aufschreiben nochmal dazu?
Anstelle dieses Arguments oder zusätzlich dazu?
Ja.
Das kann ich machen. So, was für Fragen haben Sie noch? Fällt Ihnen noch was ein zu diesem Satz? Ja?
Können Sie uns ein Beispiel nennen mit Nebenklassen?
Ja. Wer immer dann, wenn wir Modularrechnung machen, arbeiten wir in Wirklichkeit mit Nebenklassen. Wir nennen die dann aber häufig nicht Nebenklassen, sondern Restklassen, weil wir an Teilen des Rest denken. Wenn wir zum Beispiel die Gruppe Z haben mit Plus und nehmen jetzt irgendeinen Faktoring, z modulo n mal z, n ist eine natürliche Zahl, dann ist das Rechnen in diesem Faktoring das Rechnen mit Nebenklassen und das ist dasselbe wie das Rechnen mit UN. Das ist so eine ganz anschauliche Version davon. Hilft das ein bisschen? Wenn nicht, oder wenn Sie einfach noch andere Beispiele haben wollen, oder auch Beispiele für Gruppen, die nicht abisch sind, oder was auch immer, einfach schon Lüg sagen und dann überlege ich mir was. Gut, dann können wir jetzt über Erzeugnisse sprechen. Wir haben Erzeugnisse in der linearen Algebra schon gesehen. Wer wiederholt nochmal für uns, was das Erzeugnis einer Menge von Vektoren ist in einem Vektorraum über einem Körper K? Was tut man da? Wie kriegt man ein Erzeugnis? Das ist jetzt eine Weile her. Aber das haben Sie doch alle so gebraucht für die Prüfung. Das wissen Sie das bestimmt noch. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie mir das jetzt beschreiben können. Und beide sind okay für das, was jetzt kommt. Also,
verlegenes Schweigen.
Dieses Gesicht ist unbezahlbar. Es ist dieses, ich sollte das wissen und ich wusste das vor einem halben Jahr auch noch. Bestimmt wissen Sie das in Wirklichkeit immer noch. Einfach versuchen.
Ich mache das eben anhand eines Beispiels. Wenn wir in R hoch 2 sind,
okay,
dann ist das Erzeugnis von dem Element zum Beispiel 0,1.
Ja.
Wäre dann 0a, wobei a aus R ist.
Ja, prima. Sie bilden einfach alles da an Vielfachen. Einverstanden. Machen wir es ein bisschen interessanter. Wir nehmen R auf 3 und ich nehme zwei Vektoren. Zum Beispiel 1, 1, 0 und 0, 1, 0. Wie sieht das Erzeugnis aus von der Menge dieser beiden Vektoren? Genau. Und da sind wir jetzt bei der allgemeinen Definition. Das heißt, wo sind wir da hingekommen? Dankeschön. Wir nehmen eine Menge von Vektoren und wir bilden in dem Vektorraum, in dem das Ganze lebt, alle möglichen Linearkombinationen. Das heißt, der Körper spielt eine Rolle, über den wir arbeiten. Und das, was da rauskommt, wird ein Teilraum. Und das ist auch gleichzeitig der Durchschnitt aller Teilräume, die diese Teilmenge von Vektoren enthalten. Und das war die Definition. Das andere ist halt ein bisschen anschaulicher. Und in Gruppen kann man das Gleiche machen. Schnappen Sie sich eine Gruppe, schnappen Sie sich einen Haufen Elemente und gucken Sie, was ist der Durchschnitt aller Untergruppen, die diese vorgegebenen Elemente enthalten. Oder auch, was ist die Untergruppe, die rauskommt, wenn ich sozusagen alle Kombinationen aus diesen Elementen bilde? Da muss man sich überlegen, was da gemeint ist. Im Vektorraum ist es klar, was ich mit den Linearkombinationen meine. Bei der Gruppe müsste ich das erst definieren. Aber man kann sich da sowas vorstellen wie, ich bilde alle möglichen Produkte von den ganzen Elementen, inklusive Potenzen, Inverse. Und wenn ich alle Möglichkeiten habe, sollte da doch eigentlich eine Untergruppe rauskommen. Ich schreibe einfach nur den Namen hin. Das Erzeugnis einer Teilmenge in einer Gruppe. Ich habe eine Information unterschlagen in dieser Notation, aber aus gutem Grund. Genauso wie wir bei Erzeugnissen von Mengen von Vektoren zwar den Körper dran schreiben, damit wir nicht vergessen, woher das gerade kommt, aber nicht die Verknüpfung. Genauso schreibe ich hier auch keine Verknüpfung dran, sondern das Zeichen bedeutet, dass wir in der Gruppe, in der wir gerade arbeiten, die erkenne ich, dass es geht, dieses Ungetüm ausrechnen. Die Verknüpfung ist die Verknüpfung in der Gruppe. Es gibt keinen Körper, aus dem irgendwelche Skalare kommen. Das heißt, ich brauche ansonsten nichts. Und was rauskommt, muss eine Untergruppe sein. Und die muss M enthalten. Denn alle beteiligten Untergruppen, die hier stehen, enthalten M als Teilmenge. Deswegen liegt M auch in diesem Durchschnitt. Das heißt, das ist wirklich genauso wie beim Erzeugnis von einer Menge von Vektoren in einem Vektorraum. Da kriegen wir einen Teilraum, der die Menge enthält. Hier kriegen wir eine Untergruppe, die die Menge enthält. Sinne die kleinste. Genau wie bei Vektorräumen möchte ich da auch was abkürzen. Erstens, wenn M nur aus einem Element besteht, dann schreibe ich einfach nur dieses Element hin. Und zweitens, wenn M endlich ist und explizit gegeben, dann schreibe ich die Leute einfach hin und lasse die Mengenklammern weg. Ich lasse so wie immer alle Klammern weg, die man nicht unbedingt braucht und die nur nerven. So als Grundregel. Vielen Dank für die Frage. Hier kommt jetzt das Lemma. Wenn M eine Teilmenge von G ist, dann ist das Erzeugnis von M eine Untergruppe von G. Und jede Untergruppe von G, die M als Teilmenge enthält, enthält auch das Erzeugnis. Moment, kurz meine Kreide sortieren. Na gut, wir kennen das Prinzip ja schon. Ein Durchschnitt von Untergruppen ist wieder eine Untergruppe. Deswegen ist das Erzeugnis automatisch eine Untergruppe. Das stammt irgendwo am Anfang. Lemma 1.1. Teil B. So. Und warum liegt M da drin? Das habe ich auch gerade schon erklärt. In allen Untergruppen, über die der Durchschnitt gebildet wird, liegt M drin. Deswegen liegt M auch in diesem Durchschnitt. Jede Untergruppe von enthält auch M, das Erzeugnis von M. Dann schreiben wir uns doch mal hin, sei H eine Untergruppe von G, das ist das Untergruppenzeichen, und M eine Teilmenge von H. Naja, wir gucken noch mal nach oben. In dem Moment, wo eine Untergruppe M enthält als Teilmenge, kommt sie da oben bei der Durchschnittbildung vor und dann liegt dieser Durchschnitt da automatisch drin. Von G, in der die Teilmenge M drin liegt. Beispiele. Hat das eine Nummer? Ja. 10, 11. Beispiel 10, 11. Da, naja. Was kann man denn machen? Man kann sich immer Extremfälle angucken. Haben wir in der linearen Algebra auch gemacht. Erzeugnis der leeren Menge. In der linearen Algebra war das der Nullraum. Das ist nämlich der Schnitt über alle Teilräume. Und alle Teilräume enthalten die leere Menge. Also muss ich wirklich über alle schneiden. Und die Analogie bei Gruppen ist, dass das Erzeugnis der leeren Menge die Untergruppe ist, die nur das neutrale Element enthält. Der andere Extremfall ist, dass man die ganze Gruppe nimmt und das Erzeugnis davon, das ist dann die ganze Gruppe, das ist langweilig, aber ein etwas weniger langweiliger Fall, wo das mit reinfällt, ist der, dass man das Erzeugnis einer Untergruppe betrachtet. Naja. Erzeugnis einer Untergruppe heißt, ich schneide über alle Untergruppen, die enthalten. Da ist die Untergruppe selber mit dabei. Also ist der Durchschnitt dann diese Untergruppe. Das ist auch gar nicht. Jetzt schauen wir uns die Gruppe Z mit Plus an und betrachten da ein Erzeugnis. Sie brauchen jetzt eine Übersicht über alle Untergruppen von Z bezüglich Plus, die die Zahl 3 enthalten. Was denken Sie, wie die aussehen, diese Untergruppen? Und was denken Sie, wie der Schnitt über all diese Untergruppen aussieht? Was kommt da jetzt raus? Sie können das auch von unten eingrenzen, indem Sie sich überlegen, was da auf jeden Fall drin liegen muss. Na, es muss die Zahl 3 drin liegen. Es ist eine Untergruppe, also muss die 0 drin liegen. Was muss da noch so reinkommen?
Alle Vielfachen von
3, genau. Was noch? Die Frage ist jetzt, ob das reicht. Bilden alle Vielfachen von 3 eine Untergruppe? Wenn ja, dann wären wir jetzt ja fertig mit dieser Erklärung. Sie haben sich auch gemeldet. Was denken Sie? 3 mal Z, das wäre das, ne? Die Menge aller Vielfachen. Das ist eine Untergruppe. Und wir haben gerade geklärt, dass man all die Elemente, die da drin liegen, auf jeden Fall braucht, für das Erzeugnis von 3. Na, aber wenn man dann schon so eine Untergruppe hat, dann ist die das Erzeugnis. So, jetzt machen wir uns einfach mal den Spaß und gucken noch ein anderes Erzeugnis an. Und zwar das von 2 und 5. Hier kommt jetzt die Konvention, ich lasse die Mengenklammern weg, habe einfach nur diese beiden Elemente. Jetzt möchte ich gucken, wie sieht der Durchschnitt über alle Untergruppen von Z aus, in dem sowohl 2 als auch 5 liegt? Wenn man die beiden separat anguckt, kann man so argumentieren wie da drüben, 2Z und 5Z, aber es sollen ja beide drin liegen. Wie kriegt man das denn jetzt hin? Oder anders nachgedacht, welche ist die kleinste Untergruppe von Z bezüglich Plus, wo 2 und 5 drin liegen? Da sind ein paar Ideen, das ist auch eine, Sie dürfen anfangen.
Ist nicht ganz Z?
Vielleicht. Warum? Vielleicht haben Sie das Gleiche gedacht? Hatten Sie auch so eine Idee? Ah, prima, genau. Sie sehen jetzt schon, dass man an das Erzeugnis nicht nur mit der Idee von diesem Durchschnitt rangehen kann, sondern auch von der anderen Seite, was muss denn alles drin liegen? So haben Sie jetzt gesehen, dass das groß ist, so groß wie es geht. Vielen Dank. Dann können wir jetzt das, was wir gerade gesehen haben, direkt als neue Definition hinschreiben. Solche Untergruppen, zum Beispiel diese hier, nennt man endlich erzeugt. Das ist wie bei Vektorräumen wieder. Bei Vektorräumen, das war eine meiner Lieblingsfragen in Prüfungen. Viele von Ihnen werden sich erinnern, was heißt denn eigentlich endlich erzeugt über K? Ja, das heißt, dass man eine endliche Teilmenge von Vektoren findet, derart, dass deren Erzeugnis der ganze Vektorraum ist. Und genauso ist es auch bei Gruppen. Eine Gruppe heißt endlich erzeugt, genau dann, wenn man es schaffen kann, mit dem Erzeugnis von einer endlichen Menge die ganze Gruppe zu bekommen. Wir sehen jetzt, Z ist endlich erzeugt. Und der Spezialfall, dass man nur ein Element braucht, das ist der Fall, wo man die Gruppe zyklisch nimmt. Ich gucke mal, ob das da noch so hinpasst. Irgendwas mal Z. So sehen die zyklischen Untergruppen von Z aus. Wie ist es jetzt in einer allgemeinen Gruppe? Na, dieses mit den Vielfachen, das ist ja eine Sprechweise, die wir aus den ganzen Zahlen kennen und dort benutzen, da wissen wir, was das heißt. Aber übersetzen wir das mal kurz. Vielfache von 3 zum Beispiel heißt doch nur, dass ich 3 immer wieder zu sich selbst addiere oder von sich subtrahiere. Die Analogie in einer Gruppe wäre, dass ich Potenzen eines Elements bilde. Oder Potenzen von den Inversen davon. Das heißt, man kann sich eine zyklische Gruppe in allgemeiner Schreibweise einfach so vorstellen, dass man ein festes Element hat, so einen Erzeuger. Und diese zyklische Gruppe besteht dann einfach aus diesem Element, den Inversen und den Potenzen, die man daraus bilden kann jeweils. So sieht das aus. Und das kann man sich super vorstellen in symmetrischen Gruppen, wenn man sich einfach so einen Zyklus nennt. Das Erzeugnis davon ist dann eben die Menge aller Vielfachen dieses Zyklus. Fragen?
Warum kommt bei endlich erzeugt übrigens das Erzeugnis von einem Leben und nicht U raus?
Weil ich ja. Achso, Entschuldigung. Ah, ich habe gesagt, die Gruppe U heißt endlich erzeugt, nicht G heißt endlich erzeugt. Danke. Sehr guter Hinweis. Da soll U rauskommen, das, was da steht, ist falsch. Jedenfalls so, wie ich es meinte in der Definition. Ich meinte, dass ich sagen U heißt endlich erzeugt. Das heißt, ich brauche eine endliche Teilmenge m von u, das ist dann natürlich auch eine von g. Und es reicht, wenn ich sage von g, aber trotzdem schreibe ich von u. Genauso hier, da könnte ich auch sagen u aus u, denn in dem Moment, wo das davon erzeugt wird, liegt es da drin. Ich mache es dann so, dass es gleichmäßig ist, also konsistent. Ja. Und auch da schauen wir uns Beispiele an. Wir kennen in Wirklichkeit schon ganz viele, gerade haben wir zum Beispiel schon welche gesehen. Und im Prinzip können Sie alle Beispiele, die Sie aus der linearen Algebra kennen, aus Vektorräumen mit der Vektorraumaddition, die können Sie alle benutzen, denn das sind ja immer Gruppen. Vektorräume sind mit der Vektorenaddition Gruppen. Und das heißt, dass Sie da sofort tausendweise Beispiele haben. entsteht eine Darstellung von Z als endlich erzeugte Gruppe mit zwei Erzeugern. Das heißt nicht, dass Z nicht vielleicht trotzdem zyklisch ist. Vielleicht habe ich einfach aus Versehen zu viele Erzeuger hingeschrieben. Tatsächlich ist es so, wenn ich hier was weglasse, kommt nicht mehr ganz Z raus. Zwei oder fünf alleine erzeugen eine echte Untergruppe. Aber ich kann ein anderes erzeugendes System hinschreiben für Z, was nur aus einem Element besteht. Hat jemand eine Idee?
Eins.
Oder, da haben sich noch zwei andere Leute gemeldet, drei. Sie dürfen? Minus eins. Genau. Heißt also, Z ist endlich erzeugt, aber es ist sogar noch besser und das sieht man an diesem Beispiel nicht, dafür muss man weiter überlegen. Also Vorsicht, bitte nicht den Fehler machen zu glauben, dass nur weil es sowas gibt, es nicht noch was anderes gibt mit weniger Erzeugern. Da können wir mal direkt einsteigen. Z ist endlich erzeugt, siehe oben. Und so war zyklisch. Wenn ich ein Z schreibe als Erzeugnis von 1 und auch als Erzeugnis von minus 1.
Okay.
Die triviale Untergruppe ist immer endlich erzeugt, denn die wird von der leeren Menge erzeugt.
Okay.
Das ist auch langweilig.
Haben wir vielleicht noch interessante Beispiele? Bla bla bla.
Nehmen wir mal irgendeine symmetrische Gruppe. Ich fange mal klein an, ich möchte gleich noch auf größere hinaus. Nehmen wir mal die S3. Ist die endlich erzeugt? Können Sie mir eine endliche Menge geben von Permutationen daraus, sodass das Erzeugnis die ganze Gruppe ist? Halbe Meldung, noch eine halbe Meldung.
Okay, das sieht aus nach, ich habe mir anders überlegt, also dürfen Sie anfangen.
Alle Elemente von S3.
Sind das endlich viele?
Ja.
Ja. 6 Stück, das ist sehr endlich. Die schreibe ich alle hin, dann habe ich zu viele, es macht nichts, ist nicht verboten. S3 ist endlich erzeugt. Das kann ich jetzt weiterspielen mit allen symmetrischen Gruppen, aber irgendwann möchte ich ein Erzeugungssystem hinschreiben, das nicht mehr aus allen Elementen besteht. Das ist eine interessante Frage und generell ist eine interessante Frage, wie man auf geschickt gewählte Erzeugungssysteme kommt für Gruppen, die endlich erzeugt sind. Denn das sind manchmal welche mit besonders wenigen Elementen, manchmal sind es welche, mit denen die Rechenregeln besonders einfach darzustellen sind. Das ist ein eigener Zweig der Gruppe, den ich jetzt nicht vertiefe. Ich behaupte, dass alle Untergruppen von Z ebenfalls endlich erzeugt sind. Und zwar sogar auch zyklisch sind. Achso, S3 ist übrigens nicht zyklisch. Kann man das irgendwie sehen? Kann. Aber das ist die, die elementar ist, die können wir mit unseren Mitteln jetzt schon nachvollziehen. Aber Z ist zyklisch und alle Untergruppen von Z sind es auch. Und da möchte ich jetzt mal kurz mit Ihnen zusammen überlegen, wie man das sehen kann. Funktioniert so, dass man sich erinnert, dass Z ja nicht nur mit Plus eine Gruppe ist, sondern dass Z noch eine schönere, reichhaltigere Struktur hat. Ich argumentiere jetzt rein gruppentheoretisch, aber ich benutze natürlich Eigenschaften ganzer Zahlen. Was mache ich nämlich? Ich nehme eine Untergruppe her. Seit U eine Untergruppe von Z bezüglich der Addition. Wenn die nur aus 0 besteht, dann haben wir nichts zu zeigen. Das heißt, wir dürfen jetzt voraussetzen, dass da noch irgendwas anderes drin liegt. Den Trick haben Sie schon gesehen, so ähnlich, als wir über Ringe gesprochen haben, deswegen wiederhole ich den jetzt nicht. Zum Beispiel im Kuh so, im Körper Q mit Plus. Es ist auch so im Körper R mit Plus. Das sind Gruppen, sogar adische Gruppen, die unendlich groß sind und die auch unendlich erzeugt sind, im Sinne von nicht endlich erzeugt. Und das ist dann ein Unterschied zu Z mit Plus. Z mit Plus ist unendlich, aber endlich erzeugt. Und irgendwie kombinatorisch sehen, dass es nicht klappt, dass man nicht alles erwischt. Gut, dann können wir jetzt endlich über Ordnungen von Elementen sprechen. Gesundheit. Bisher hatten wir ja nur die Ordnung von Gruppen, also die Anzahl der Elemente da drin, aber wir hatten noch nicht die Ordnung von Elementen. Motivieren, woher das kommt, stellen Sie sich wieder so eine Permutationsgruppe vor, so eine symmetrische Gruppe, meinetwegen auf ein S7. Und jetzt möchte man eine kurze Ausdrucksweise dafür haben, dass gewisse Elemente, wenn man sie so und so oft nacheinander anwendet, diese Elemente selbst, dass dann nichts passiert ist. Bei Zyklen zum Beispiel, das ist ja ganz anschaulich, nehmen Sie den Zyklus 1, 2, 3, 4, 5. Wenn Sie den 5-mal nacheinander anwenden, dann sind da die Elemente zwar lustig rumgesprungen, aber am Ende sind sie wieder genau da, wo sie angefangen haben. Und man möchte jetzt kurz ausdrücken, dass nichts passiert, wenn man diesen Zyklus 5-mal nacheinander anwendet. Und das macht man, indem man sagt, dass dieser Zyklus Ordnung 5 hat. Ordnung 5 heißt, 5-mal nacheinander angewandt ist nichts passiert, ist die identische Abbildung. Tatsächlich steckt in dem Wort Ordnung noch eine kleine Zusatzinformation, und zwar die, dass nach 5 Runden das erste Mal nicht passiert. Also nicht schon vorher. Und so kommen wir zur Ordnung eines Elements.
wir nehmen ein Gruppenelement X hier und wir definieren als Ordnung von X die Anzahl der Elemente in der von X erzeugten zyklischen Gruppe, wenn die endlich ist. Und ansonsten sagen wir halt, dass das Element unendliche Ordnung hat und dann wird es für Leute wie mich schnell uninteressant, weil ich endliche Gruppen spannend finde. Das heißt, wir machen das so. Falls die von X erzeugte zyklische Gruppe endlich ist, dann ist die Ordnung von X, das ist ein kleines O für Ordnung, definiert als Anzahl der Elemente in diesem Erzeugnis die Ordnung von X. Es gibt in der Literatur eine andere Schreibweise, die ich schon ein paar Mal gesehen habe, nämlich, dass man hier die Ecken in Klammern weglässt und einfach nur sowas schreibt wie Betrag von X. Habe ich auch schon gesehen. Aber kann zu Missverständnissen führen. Zum Beispiel in der Gruppe Z mit Plus, da ist der Betrag und die Ordnung normalerweise nicht das gleiche. Und das mit der Ordnung, das ist eine Schreibweise, von der ich denke, dass es bei uns jedenfalls nicht zu Verwirrung führen kann. Falls diese Gruppe hier nicht endlich ist, dann kann ich die Elemente da drin ja nicht zählen. Das heißt, dann kann ich nicht auf diese Art und Weise sagen, das Element hat Ordnung so und so, sondern dann sage ich einfach, es hat unendliche Ordnung. Wir wollen uns später überlegen, was die Ordnung von Gruppenelementen mit der Ordnung der großen Gruppe zu tun hat. Und wir können ja mal eine ganz grobe qualitative Aussage machen. Wenn eine Gruppe endlich ist, dann ist für mich naheliegend, dass die Elemente darin auch endliche Ordnung haben. Was wäre, wenn nicht? Na, wir gucken hier rein. Das würde ja bedeuten, dass wir hier in diesem Fall sind, wo ein Element eine unendliche zyklische Untergruppe erzeugt, aber von einer Gruppe, die selber nur endlich vier Elemente hat. Und das geht nicht, das passt da einfach nicht rein. Das heißt, ganz anschaulich, wissen wir jetzt schon, wenn eine Gruppe nur endlich vier Elemente hat, dann haben die Elemente da drin jeweils endliche Ordnung. Wir sind also immer in diesem ersten Fall. Aber mehr wissen wir noch nicht. Und wie man da jetzt noch mehr herausfinden kann, das wird Thema der nächsten Wochen sein. Mehr möchte ich jetzt, glaube ich, dazu nicht sagen. Nö. Sondern ich möchte einfach jetzt im nächsten Lemma beweisen, dass die Ordnung das angibt, was ich gerade zur Motivation erklärt habe. Das nämlich die Ordnung eines Elements und sagt, wann wir bei Hintereinander-Ausführungen oder bei Multiplikation des Elements mit sich selbst zum ersten Mal beim neutralen Element der Gruppe landen. Und anschaulich gesprochen, daher kommt es ja auch, können Sie gerne an Permutation denken. Sie haben eine Permutation. Wann ist das erste Mal der Fall, dass das Hintereinanderanwenden der Permutation immer wieder die gleiche zur identischen Abbildung führt? Wann passiert das zum ersten Mal?
Thank you.
natürliche Zahl. 0 geht nicht, denn eine Elementordnung ist ja immer die Anzahl von Elementen in einer Gruppe und die Anzahl von Elementen in einer Gruppe ist immer mindestens 1. Und wir wissen auch noch, dass die Anzahl der Elemente in der von x erzeugten Gruppe genau L ist, denn so ist es definiert. Jetzt schaue ich mir L plus 1 Elemente an und zeige, dass die nicht alle verschieden sein können. Wir betrachten dann jetzt die Elemente 1 der Gruppe, dann L, L Quadrat und so weiter. Nee, Quatsch, nicht L, x. Elemente. Wir wissen nicht, ob welche davon gleich oder verschieden sind. Aber was möchte ich denn sagen? Ich möchte sowas sagen wie, die Notation ist so zu verstehen, zum Beispiel x Quadrat, das bedeutet x mal x in der Gruppe. So wie man es natürlicherweise liest. Wir betrachten diese Elemente und können die paarweise verschieden sein? Naja, x liegt im Erzeugnis von x und wenn ich x mit sich selbst verknüpfe, muss ich im Erzeugnis von x drin bleiben, denn das ist eine Untergruppe. Das heißt, dass all diese Elemente im Erzeugnis von x liegen. Das hat aber ja nur L Elemente und das sind L plus 1. Also sind die nicht alle gleich. Das heißt, es muss hier irgendwo unterwegs mal passieren, dass sich was doppelt. Elemente x hoch das eine und x hoch das andere gleich sind. Und die Indizes nenne ich i und j und wähle die so, dass i größer gleich j ist. Es existieren also i und j aus der Reihe 0 bis l, i größer gleich j und so, dass x hoch i und x hoch j gleich sind. Denn ansonsten wären die ja doch alle paarweise verschieden. Sind sie aber nicht. Also finden wir das. Na und was wissen wir jetzt über x hoch i minus j? Na, wie kriege ich das? Ich nehme das Inverse von x hoch j und bringe es auf die andere, also multipliziere damit, dann steht rechts das Einzelelement der Gruppe und links steht x hoch i mal x hoch j hoch minus 1, aber das ist dann einfach x hoch i minus j. Mal mit sich selbst verknüpfe, dass dann das Einzelelement der Gruppe rauskommt. Einverstanden? Ich nenne das mal, muss ich das K nennen? Nö, muss ich eigentlich nicht. Ach so, ja. Das, was ich hier stehen habe, ist, glaube ich, komplizierter, als ich es machen muss. Starren wir nochmal kurz hier drauf. Da haben wir stehen x hoch i minus j. Das ist 0 oder eine natürliche Zahl. Und es ist eine von diesen Potenzen, die hier stehen. Das Erzeugnis von x besteht aus solchen Potenzen, solange bis halt nichts Neues mehr kommt. Wir haben insgesamt L solche Elemente. Wenn wir jetzt schon vorher, also bevor wir bei x hoch L angekommen sind, das Einzelelement rauskäme, hätten wir ja vorher schon alle Elemente im Erzeugnis gesehen, dann können das also nicht L Stück sein. Es sei denn, die einzige Möglichkeit, die es noch geht, ist die, dass ihr das Einzelelement raus. hier irgendwo deutlich vorher abbreche, werden es nicht L-Stücke. Na, wir haben im Prinzip uns nochmal vergewissert, dass das Erzeugnis von x genauso aussieht, wie wir denken. Diese L-Elemente, die da stehen, sind wirklich die Potenzen 1x und so weiter bis hin zu x hoch L minus 1. Vorher ist nie das neutrale Element rausgekommen. Das heißt, L ist tatsächlich die kleinste natürliche Zahl, bei der wir beim 1-Element der Gruppe landen. Als nächstes möchte ich das vertiefen, was wir vorhin schon angesprochen haben. Was haben die Ordnung von Elementen einer Gruppe mit der Anzahl der Elemente der großen Gruppe zu tun? Vorher gibt es noch ein Beispiel. Ich muss gucken, wo ich das gelassen habe. Hier? Ja. Das ist ein Beispiel zum Thema Elementordnung. Wir haben jetzt gesehen, was ist die Ordnung eines Elements und was genau beschreibt die. Das ist Gegenstand von Lemma 10.13 gewesen. Und jetzt wird es Zeit, dass wir uns Beispiele angucken. In Wirklichkeit kennen wir schon ganz viele. Wir haben schon mal diese kleine Gruppe gesehen, 1 und minus 1 mit der Multiplikation. Das ist eine Gruppe, die wir zum Beispiel benutzen, wenn wir einen Gruppenhomomorphismus von einer symmetrischen Gruppe aus betrachten, diese sogenannte Signumsabbildung. Das ist ein Gruppenhomomorphismus von der symmetrischen Gruppe in diese Gruppe, 1 minus 1 mit mal. Das ist eine Gruppe mit nur zwei Elementen und die beiden Elemente, die man da sieht, haben aber durchaus unterschiedliche Ordnungen. Das eine Ding hat Ordnung 1, das ist selber schon neutral, das andere hat Ordnung 2, denn die davon erzeugte zyklische Gruppe ist sofort alles, hat zwei Elemente. Jetzt kommt die symmetrische Gruppe S3. Da behaupte ich, dass es Elemente der Ordnung 1, 2 und 3 gibt. Und wir überlegen mal, ob wir die finden. Welches ist immer das einzige Element mit Ordnung 1 in einer Gruppe? Das ist immer das neutrale Element. Es gibt nichts anderes, was Ordnung 1 hat. Gut, jetzt gucken wir weiter. Wie finden wir Elemente der Ordnung 2 in der symmetrischen Gruppe S3? Haben Sie da eine Idee? Ja?
Alle Transpositionen.
Alle Transpositionen. Denn die sind selber nicht die identische Abbildung, aber wenn ich sie zweimal ausführe, dann kommt die identische Abbildung raus. Das heißt, wir benutzen jetzt das Lemma, um die Ordnung zu finden. Wir finden die kleinste Zahl derart, dass wenn man das Element so oft mit sich selbst verknüpft, das einzelne Element der Gruppe rauskommt. Man hätte aber auch die Definition nehmen können, die von einer Transposition erzeugte zyklische Gruppe enthält außer der Transposition nur noch die identische Abbildung. Das sind zwei Leute. Und Ordnung 3?
die Ordnung 3. Da habe ich also ein Element, was nicht identische Abbildung ist. Wenn ich es zweimal anwende, kommt auch noch nicht identische Abbildung raus. Erst beim dritten Mal. Ja.
Die Dreierzyklen.
Dreierzyklen, genau. Da haben wir zwei Schriften, die haben beide Ordnung 3 und man kann das auch wieder abzählen, indem man die zyklische Gruppe hinschreibt oder man benutzt Lemma 10, 13. Generell können Sie sich merken, wenn Sie in einer symmetrischen Gruppe sind und dort einen K-Zyklus sehen und K ist jetzt irgendeine natürliche Zahl, mindestens 2, damit es interessant ist, dann kennen Sie die Ordnung in dem Moment, wo Sie den Zyklus sehen. Sie gucken nämlich einfach, wie lang der ist und das ist die Ordnung. Umgekehrt gibt es aber auch eventuell, wenn die Gruppe groß genug ist, noch andere Elemente, die die gleiche Ordnung haben und die nicht einfach nur so ein Zyklus sind. Soll ich das zum Beispiel machen? Spontan. In der Gruppe S4, da hat das Element, nee, ich mache es interessanter, ich nehme die Gruppe S7 und ich nehme das Element 1, 2, 3, 4 hintereinander auszuführen mit 5, 7. Da habe ich einen Vierzyklus zusammen mit einer Transposition und das ist ein Element der Ordnung 4, obwohl es kein Vierzyklus ist. So, warum hat das Ordnung 4? Na, wenn ich es einmal anwende, passiert halt irgendwas Spannendes. Wenn ich es zweimal anwende, dann ändert sich hier vorne was und da hinten passiert nichts mehr, denn wenn ich das zweimal mache, mache ich nichts. Dreimal, dann habe ich wieder vorne was gemacht und hinten die 5, 7 taucht auch wieder auf und erst wenn ich das Ganze viermal hintereinander schreibe, dann geht alles weg. Denn wenn ich alles viermal hintereinander hinschreibe, dann wird hier dieses viermal hintereinander ausgeführte Ding zur Identität und das viermal hintereinander ausgeführt wird auch zur Identität. Aber so lange muss ich das halt machen. Weitere Beispiele.
Darf man das, was Sie gerade eben gemacht haben, auf elementfremde Zyklen verallgemeinern?
Das ist eine tolle Verlegungsaufgabe. Überlegen Sie sich mal, wie bei Permutationen, die ich als Produkt elementfremder Zyklen hingeschrieben habe, die Ordnung der ganzen Permutation ausrechnen kann. Das ist eine tolle Übungsaufgabe. Und alle, die das gut finden, sind jetzt eingeladen, da rumzurechnen. Und wenn Sie irgendwo hinbleiben oder Beispiele brauchen, sagen Sie es schon üb. Das wird mir Spaß machen. Danke, tolle Frage. Z mit Plus. In Z mit Plus müssen wir, wenn wir auf die Ordnung schauen, die Verknüpfung betrachten. Diesmal sehen diese Elemente also nicht wie Potenzen aus, sondern es sind sozusagen Vielfache von einer ganzen Zahl. Dann, was passiert, wenn ich von einer ganzen Zahl Vielfache bilde? Kommt da irgendwann mal 0 raus? Na, normalerweise nicht. Die einzige Möglichkeit, wie ich auf 0 komme, ist, wenn ich tatsächlich 0 mal das Element hinschreibe. Anders gesagt, Z ist eine Gruppe, die extrem ist in dem Sinne, dass es ein Element gibt mit endlicher Ordnung, nämlich 0, und alle anderen Elemente haben unendliche Ordnung. Denn egal, wie oft ich die zu sich selbst addiere, da lande ich garantiert niemals bei 0. Das war's. Das war Beispiel 10, 14. Es gibt jetzt die Möglichkeit, mich nach weiteren Beispielen zu fragen oder nach Glück. Ansonsten wische ich jetzt und wir besprechen das nächste Lemma. Dann Zeit. Ich wisch mal, dann können Sie überlegen, ob Sie noch was brauchen. Das liegt an der Verknüpfung. Sie haben ja als Verknüpfung die Multiplikation. Minus 1 selber ist nicht das neutrale Element, denn das ist 1, aber wenn Sie minus 1 mit sich selbst multiplizieren, dann kommt 1 raus. Das heißt, Sie brauchen es zweimal. Okay, ich glaube, es war das, ne? Plus und mal. Ja. Noch mehr? Nächstes Lemma. Dieses Lemma sieht unscheinbar aus, aber genau wie der Satz von Lagrange ist das ein Hammerlemma. Ein ganz tolles Experiment.
extrem nützliches Lemma. Wenn Sie eine endliche Gruppe haben und ein Gruppenelement, dann können Sie die Ordnung des Elements einschränken. Sie müssen nur auf Teile der Gruppenordnung gucken. Heißt also, wenn jemand Ihnen eine Gruppe der Ordnung 50 gibt und dann fragt, hier ist irgendein Gruppenelement, kann es sein, dass es Ordnung 7 hat? Dann können Sie sagen, nein, ohne nachzudenken. Na gut, Sie müssen so weit nachdenken, dass Sie sehen, dass 7 kein Teil davon 50 ist. Aber da behaupte ich mal, das können wir alle nachts im Schlaf. Das ist Lemma 10.15. Von Lagrange schon haben und weil er so großartig ist. Was können wir jetzt also festhalten? Was wissen wir schon? In einer endlichen Gruppe haben alle Elemente endliche Ordnung und ihre Ordnung ist ein Teiler der Gruppenordnung. Wenn man so eine Aussage hört, dann möchte man sich doch immer sofort fragen, geht das danach andersrum? Sprich, wenn ich jetzt die Gruppenordnung kenne, sagen wir 12 oder 20 oder irgendwas, und ich auch alle Teiler kenne, weiß ich dann, dass es für all diese Teiler Elemente gibt mit dieser Ordnung oder wenigstens Untergruppen mit dieser Ordnung. Das wäre irgendwie schön. Manchmal stimmt es auch. Für ganz bestimmte Gruppen mit einer ganz besonderen Struktur geht das. Aber im Allgemeinen ist es großer Quatsch. Nächstes Beispiel. Oh, tatsächlich, also die Tatsache, dass das nur manchmal geht und das ist meistens Quatsch, das ist eine der großen Motivationen, warum man Teiler von Gruppenordnungen studiert, warum man sich Primfaktorzerlegungen von Gruppenordnungen anguckt und warum man dann sowas macht wie, finde ich vielleicht für bestimmte Teiler Untergruppen mit dieser Ordnung. Stichwort Primzahlen, Primzahlpotenzen, vielleicht kann man ja da irgendwas Schönes machen, einfach weil man sich sozusagen nochmal zahlentheoretisch dieser Gruppenordnung nähert. Das wird die Motivation sein, die uns durch die nächsten Wochen trägt, hoffentlich. Aber hier ist erstmal ein Beispiel, um Ihnen zu zeigen, dass es halt im Allgemeinen schief geht. Und die A4 ist eine niedliche kleine Gruppe mit 12 Elementen und da geht schon ganz viel schief. Tatsächlich geht es sogar noch früher schief bei der S3, das kann ich Ihnen auch noch erzählen, wenn Sie wollen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal dieses Beispiel an. A4, die Menge der geraden Permutationen aus der S4, hat 12 Elemente. Die Teiler von 12, die jetzt für uns interessant sind, sind also sowas wie 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 selber. Und für manche dieser Teiler wissen wir auch, dass es Untergruppen gibt mit dieser Anzahl an Elementen. Zum Beispiel wissen wir, es gibt eine Untergruppe der Ordnung 12, die A4 selber. Wir wissen, es gibt eine Untergruppe der Ordnung 3. Denn wenn ich mir so einen 3-Zyklus hernehme, dann erzeugt er eine Untergruppe der Ordnung 3. Das sind Sachen, die wir wissen. Aber für den Teiler 6 haben wir keine Ahnung. Und ich behaupte jetzt, dass man zeigen kann, dass G keine Untergruppe der Ordnung 6 hat. Insbesondere auch kein Element der Ordnung 6. Das wäre ja noch schlimmer sozusagen. Gut, wie machen wir das? Wir nehmen an, dass wir doch so eine Untergruppe haben. Ich mache hier gleich mal so einen Schmierzettel auf, wo ich nebenbei noch ein bisschen was erkläre. Die Idee ist jetzt also, wir haben diese A4, wir haben eine Untergruppe H mit 6 Elementen und wir wollen verstehen, was für Elemente da drin liegen. Naja, dafür müssen wir uns erinnern, was denn die A4 überhaupt für Elemente hat. Was sind die Elemente von A4? Ich will nicht alle hinschreiben. Ich möchte nur hören, was sozusagen die Arten von Elementen sind, die wir da finden. Einmal die Identität. Okay. Finden wir da drin Transpositionen? Also zum Beispiel sowas wie 1, 2 oder 3, 4. Da schütteln Leute den Kopf. Warum?
Genau.
Transpositionen sind ungerade, die haben in der A4 nichts verloren. Aber ich kann ja zwei Transpositionen kombinieren und da kommt dann entweder ein Dreizyklus raus oder so eine Doppeltransposition mit elementfremden Transpositionen. Das heißt, sowas kriege ich. Und ich kriege die sogenannten Doppeltranspositionen. Und schreibe ich einmal hin, das sind nur drei Stück. Vorbetrachtungen sind wichtig, denn jetzt gucken wir, da steht das nochmal, was wir uns gerade überlegt haben. Jetzt gucken wir, was kann denn jetzt in H drin liegen? Okay, H hat 6 Elemente. Wenn in H kein Dreizyklus läge, dann blieben doch nur die Elemente Identität und diese drei. Aber das sind nicht genug, das sind nur 4. Das heißt, wenn H 6 Elemente hat, muss da noch was anderes drin liegen. Das heißt, es muss ein Dreizyklus in H geben. Soweit? Ja, dann liegt der da drin, dann liegt auch das Inverse dazu drin. Das heißt, dann haben wir schon mal 3 Elemente. In dem Moment, wo so ein Dreizyklus da drin liegt, muss die davon erzeugte zyklische Gruppe da drin liegen. Das sind 3 Leute. Jetzt haben wir noch Platz für 3 weitere Elemente in H. Und wir gucken mal, wie das aussehen könnte. Gut, es muss noch mehr da sein. Möglichkeit 1. H besteht aus 3 Elementen aus einer Gruppe der Ordnung 3 zusammen mit Doppeltransposition. Das würde ja rechnerisch aufgehen, oder? 3 Zyklus ergibt 3 Elemente und dann noch diese 3 Doppeltranspositionen, das sind 6 Elemente, das könnte theoretisch eine Untergruppe werden. Praktisch aber nicht, denn wenn Sie irgendeinen 3 Zyklus nehmen und mit irgendwas davon verknüpfen, dann fliegen Sie raus. Das passt nicht zusammen. Das ist zwar eine Teilmenge mit 6 Elementen, aber keine Untergruppe. Ja, das ist schade, das geht schon mal nicht. Andere Möglichkeit. Wir basteln halt weiter mit 3 Zyklen. Wir fangen also an mit einem 3-Zyklus, es gibt 3 Elemente, dann gibt es halt noch einen anderen 3-Zyklus. Das gibt dann insgesamt 5 Elemente und dann kann man ja gucken, wie ergänzt man das zu insgesamt 6 Elementen. Und jetzt wird das hier wichtig mit diesen Doppeltranspositionen. Die kommen dann rein in unsere Untergruppe in dem Moment, wo man 3 Zyklen da drin hat, die aus verschiedenen zyklischen Untergruppen der Ordnung 3 kommen. Ich habe ein Beispiel aufgeschrieben, damit Sie sehen, wie das funktioniert. Und das ist immer das gleiche Argument. Denn wenn man 2 Dreizyklen betrachtet, so dass der eine nicht im Erzeugnis des anderen liegt, in A4, dann müssen die 2 Zahlen gemeinsam haben. Denn es sind ja nicht so viele Zahlen da. Es gibt nur 4. Wenn 2 Dreizyklen die gleichen 3 Zahlen bewegen, dann liegen sie zusammen in der gleichen zyklischen Untergruppe. Wenn sie das nicht sollen, dann müssen die sich unterscheiden und zwar in genau einer Stelle. 2 Zahlen haben sie gemeinsam, eine Zahl ist anders. Und der Klassiker als Beispiel, der steht hier, 1, 3, 2 und 2, 3, 4. So könnte das aussehen, wenn in H eine Untergruppe der Ordnung 3 liegt und dazu noch ein 3-Zyklus, der da nicht drin liegt. Jetzt ist H eine Untergruppe, also unter Multiplikation abgeschlossen. Das heißt, was muss da jetzt noch drin liegen? Na, es muss H mal H1 drin liegen. Das ist nochmal ein anderer 3-Zyklus. Da könnten Sie, wenn Sie wollten, jetzt schon aufhören und sagen, wenn ich jetzt zähle, komme ich auf mehr als 6 Elemente und das ist schlecht. Gesundheit. Und jetzt kommt noch der andere Fall, das wird noch schlimmer. Wenn wir nämlich jetzt H hoch minus 1 und H1 miteinander multiplizieren, dann kommt eine Doppeltransposition raus. Und in dem Moment, wo man eine hat, hat man alle. Also in dem Moment, wo man eine hat und einen Dreizyklus, kriegt man die anderen Doppeltranspositionen auch. Das heißt, wieder wird die Untergruppe zu groß.
Unser Argument ist also ganz elementar. Wir überlegen uns, wie kann eine Untergruppe mit 6 Elementen aussehen? Naja, irgendwas muss da drin liegen. Dann gucken wir, was die Möglichkeiten sind. Und durch ein bisschen Hochrechnen kriegen wir raus, dass eine 6-elementige Menge zu klein ist, um eine Untergruppe zu sein. Da fehlt immer irgendwas. So sieht man, da steht nochmal das Argument, was ich gerade gesagt habe. So sieht man, dass in diesem ganz konkreten Fall wir einen ganz konkreten Teiler finden, zu dem wir keine Untergruppe mit dieser Ordnung finden können. Und ich mache das jetzt, und ich habe das so ausführlich gemacht, weil ich möchte, dass bei Ihnen im Hirn sich wirklich ganz, ganz, ganz klar einbrennt, dass jegliche, wie auch immer gemeinte Umkehrung vom Satz von Lagrange oder von diesem Lemma 10-15 falsch ist. Es geht in die eine Richtung, es geht in die andere Richtung, normalerweise gnadenlos schief. Okay. Das, was wir machen wollen danach, ich glaube, das passt da sogar noch hin, das, was wir jetzt machen wollen im Rest der Vorlesung zum Thema Gruppen, das ist zu einem großen Teil motiviert aus der Fragestellung, über die wir gerade reden. Teiler der Gruppenordnung, wann gibt es Untergruppen dazu, wann nicht. Und uns fehlt noch, also wir müssen uns ein bisschen erinnern, Gruppenhomomorphismen, bla bla bla, wir brauchen jetzt Methoden, um mit Gruppen zu rechnen, aber es fehlt noch eine andere Zutat. Und diese andere Zutat, die behandeln wir ein bisschen ausführlicher, als wir das für diese Fragestellung brauchen. Und zwar deshalb, weil das der Aspekt von Gruppentheorie ist, der anwendungsbezogen ist. Das ist nämlich das Thema Gruppenwirkung, Gruppenoperation. Das heißt, man hat irgendwas und da sieht man Symmetrie und dann benutzt man Gruppentheorie, um diese Symmetrie zu modellieren. Und wir wollen verstehen, wie das funktioniert. Das ist eine Zutat, die man auch noch braucht, um diese Teilergeschichte besser zu verstehen. Und dahin leite ich jetzt langsam aber sicher über. Vorher gibt es eine Erinnerung an Zeug, das Sie schon kennen. Homomorphiesatz für Gruppen zum Beispiel. Oder generell Gruppenhomomorphismen. Da erzähle ich Ihnen also jetzt nichts Neues, sondern wir wiederholen. Wir erinnern uns. Wir halten Dinge fest, die wir eigentlich wissen, aber die noch nirgends zitierbar stehen. Sowas in der Art. Seien also jetzt G und H Gruppen und Alpha von G nach H ein Gruppenhomomorphismus. Dann erinnern wir uns erstens, der Kern von Alpha ist ein Normalteiler von G. Aus welchen Elementen besteht der? Eine Meldung, zwei. Okay. Auch eine Weile her. Sie dürfen.
Elemente, die auf Einzelelement abgebildet werden.
Wo? Welches Einzelelement ist es? Es gibt hier zwei. Zwei Gruppen, zwei Einzelelemente?
Von A.
Richtig, dankeschön. Die Elemente aus G, die beim Abbilden mit Alpha auf dem Einzelelement von H landen, das sind genau die Elemente im Kern. Und dass das ein Normalteiler ist, haben wir in der linearen Algebra gezeigt. Eine Untergruppe wird es mit dem Untergruppenkriterium, ganz einfach. Und Normalteiler, da hat man diese Eigenschaft mit dem links und rechts, bla bla bla. Das schreibt man einfach hin. Thank you. Und hier gilt wie immer, falls Sie das vergessen haben oder falls Sie nicht bei mir lineare Algebra gehört haben und jetzt noch nie was davon gehört haben oder so, einfach so nichts sagen oder irgendwo nachlesen. Aber über B reden wir. Da wissen wir natürlich, wie es geht. Wir haben das ja für Vektorräume gesehen. Aber jetzt gucken wir uns das nochmal ganz allgemein an. Was passiert denn da? Hier steht der Kern. Wir haben gerade geklärt, was das ist. Das Einzelelement von G liegt da drin. Das gehört zu den vielen Sachen, die wir da in der Algebra gezeigt haben. Wir wissen, dass bei einem Gruppenhomomorphismus das neutrale Element immer auf das neutrale Element abgebildet wird. Das heißt, das Einzelelement von G liegt im Kern. Jetzt noch die Frage, warum das manchmal alles ist. Ich möchte gerne beginnen mit der Richtung, mal gucken, das ist egal, weil die, glaube ich, beide gleich lang sind da an der Tafel. Nee, nicht ganz. Ich fange mal an mit Alpha ist injektiv. Da kann man das nämlich gleich mitbenutzen. Falls Alpha injektiv ist, das ist jetzt die Richtung von links nach rechts, dann hat jedes Element im Bildbereich, jedes Element im Bildbereich genau ein Urbild, jedes Element im Zielbereich höchstens 1, das ist Injektivität. Und die 1 von H hat jetzt schon ein Urbild, nämlich die 1 von G. Dann kann es da kein weiteres geben. Das heißt, im Kern kann wirklich nur 1 geben. Wenn zwei Elemente das gleiche Bild haben, sind Homomorphiesatzes, Satz 10, 18, kennen wir auch schon, steht aber jetzt nochmal dran im Rahmen dieser Vorlesung, damit es innerhalb der Vorlesung zitierbar ist, bla bla bla. Sie kennen das alle. Der Homomorphiesatz für Gruppen nochmal. Diesmal schreibe ich Verknüpfung mit hin, damit wir da gleich. Oder brauche ich das? Na, die heißen beide Punkte, dann kann ich die auch eigentlich weglassen, oder? Bei G und H Gruppen. Bei beiden Gruppen schreibe ich die Verknüpfung mit Punkt, falls ich sie überhaupt jetzt explizit brauche. Dann habe ich einen Gruppenhomomorphismus Phi von G nach H. Verwende und vergesse das nochmal zu erklären. Dann haben wir das jetzt gesehen. Wie beweist man den Homomorphiesatz für Gruppen? Na, da wir das in der linearen Algebra gemacht haben, möchte ich den Beweis hier in der Vorlesung nicht wiederholen, sondern nur kurz erklären, was man da macht. Man definiert eine Abbildung und es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann hier beim Bild anfangen, man kann auch mit dieser Faktorgruppe anfangen. Egal, was man macht, man muss bei dieser Abbildung, die ich jetzt gleich erzähle, wohl definiert halt nachprüfen. Also, ich kann zum Beispiel eine Abbildung Sigma definieren von dieser Faktorgruppe G mod K nach H, indem ich sage, eine Nebenklasse K mal klein g wird von Sigma genauso abgebildet, wie der Repräsentant von Phi abgebildet wird. Dann ist klar, dass man ein Bild von Phi landet. Es ist aber auch klar, dass man sich überlegen muss, ob der Repräsentant da was macht oder ob egal ist, welchen ich nehme. Dass egal ist, welchen Repräsentanten ich nehme, liegt daran, dass dieser Normalteiler hier der Kern ist. Das heißt, ein Repräsentant mal das Inverse des anderen liegt im Kern, das Bild ist eins und deswegen passt es alles. Und dann überlegt man sich gut, man trifft wirklich das ganze Bild, das heißt, die Abbildung ist surjektiv. Dadurch, dass man den Kern rausfaktorisiert hat, wird die Abbildung injektiv. Da braucht man quasi die Idee aus dem Vermerk von vorher. Injektiv heißt, Kern ist eins. Auf die Art und Weise kriegt man einen ganz konkreten Gruppenisomorphismus von Gem und Luca zum Bild. Und das ist der Homomorphismus. Die Idee, dass man solche Abbildungen definiert und sich überlegt, warum das alles wohl definiert ist, mit Hilfe von Homomorphismen, die man schon gegeben hat, die kommt nochmal wieder. Und zwar in der nächsten Vorlesung wahrscheinlich. Da besprechen wir Konsequenzen aus dem Homomorphiesatz. Und danach sehen wir, wie sich das einbettet in das große Thema, über das wir gerade sprechen. Das war's. Wir machen jetzt Feierabend. Bis dann.